das Lamm auf Gottes Thron. Können Sie sehen, was da für ein Hintergrundbild ist? Das soll das leere Grab sein. Ich dachte erst, da wäre ein Fehler auf dem Bild. Ich habe das gesucht als Background. Im Johannesevangelium steht ja, dass Petrus und Johannes zum Grab gelaufen sind. Und dann ging Petrus als erster rein und es heißt, er sah die Leintücher da liegen und dann sah er neben den Leintüchern an einem Extraort die Kopfbinden, was um den Kopf gewickelt war. Und ich dachte, das fehlt ja hier. Aber wenn man ganz genau guckt, rechts, ganz unten, da ist das vermutlich, da ist so ein extra Stoff noch hingelegt. Also es wird wohl stimmen, das war nämlich sehr wichtig. Johannes ging dann auch hin und guckte und es heißt, und Johannes sah das alles und glaubte. Hat nämlich begriffen, dass da keine Grabräuber am Werk waren, die hätten Jesus so wie er verpackt war, wie eine Mumie, die hätten den einfach rausgeschleppt, aber da war offensichtlich in aller Ruhe sorgfältig, wurden die Kleider auf die Seite gelegt und die Kopfbinde abgenommen und da muss jemand anders am Werk gewesen sein. Jesus ist auferstanden. Das Lamm auf Gottes Thron. Manchmal ist es fast schade, dass man zu einer Predigt im Voraus ein Thema angeben muss. Also müssen wir ja da eigentlich nicht. Wir machen es, damit die potenziellen Besucher wissen, was auf sie zukommt und damit hoffentlich die Vorfreude auf den Gottesdienst steigt. Aber wenn man eben im Vorfeld schon informiert ist, dann sinkt eben auch die Spannung. Manchmal bedauere ich fast, aber das ist jetzt wirklich nicht ganz ernst gemeint, dass die Zuhörer die Bibel schon kennen. Ich will hoffen, dass ihr sie kennt. Die Bibel ist so proppenvoll mit überraschenden Ereignissen und unerwarteten Aussagen. Aber wenn man das alles schon x-mal gelesen hat, dann fällt einem gar nicht mehr auf, wie überraschend und wie unerwartet das ist, was da schwarz auf weiß steht. Ich lese jetzt einmal aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel, den Anfang des Kapitels 5. Johannes ist in Kapitel 4 schon sozusagen in den Himmel geholt worden. Er darf reinsehen in die überirdische Welt Gottes und dort sieht er vier lebendige Wesen, wahrscheinlich eine symbolhafte Darstellung der ganzen geschaffenen Welt. Und er sieht 24 Älteste, wahrscheinlich eine symbolische Darstellung der Gemeinde des Alten Testaments, Israel, und des Neuen Testaments, die Gemeinde Jesu. Und dann in Kapitel 5 heißt es Folgendes. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Der Löwe aus dem Stamm Juda. So, und nun vergessen Sie einmal das Predigtthema und tun Sie für einen Augenblick so, als wüssten Sie nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Ich hoffe, Sie wissen, wie es weitergeht. Wie muss die Geschichte jetzt weitergehen, wenn man wirklich nichts weiter weiß als bis dahin? Da ist eine versiegelte Buchrolle, aber keiner ist da, der würdig wäre und mächtig genug wäre, die Buchrolle zu öffnen. Und Johannes ist darüber so traurig, dass er anfängt, heftig zu weinen. Und dann sagt einer der Ältesten zu ihm, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Und nun, schreibt Johannes, sah ich in der Mitte, da wo der Thron ist, einen Löwen stehen. Der Löwe lässt sich das Buch geben und die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten rufen, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Schreibt Johannes das? Hat er das gesehen? Man erwartet einen Löwen, er ist ja angekündigt. Und es kommt ein Lamm. Ein Löwe ist angekündigt und es kommt ein Lamm. Ich lese weiter, wie es wirklich hier steht, von Vers 6 an. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe, außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 mal Tausende und 10.000 mal 10.000. Sie standen im Kreis rings um den Thron, wo die 4 lebendigen Wesen sind, und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Sie singen ein neues Lied zu Ehren des Lammes vor dem Thron. Und in dieses neue Lied, das die Ältesten singen, stimmt dann die ganze unzählbare Schar der Erlösten mit ein und dann überhaupt das ganze Universum. Alle singen ein Lied zur Ehre des Lammes vor dem Thron oder auf dem Thron. Der Älteste, der mit Johannes spricht, kündigt gewissermaßen einen Löwen an. Und dann sieht Johannes statt des Löwen ein Lamm. Überraschung pur. Ein Lamm? Ein Lamm soll würdig und mächtig sein, so würdig und mächtig, dass es die Buchrolle öffnen und damit gewissermaßen die ganze weitere Weltgeschichte in Gang setzen kann. Nachher öffnet das Lamm dann Siegel für Siegel und bringt alles ins Rollen, was dann noch kommt, sozusagen die ganze Endgeschichte. Nur eine kleine Zwischenbemerkung: Die Endgeschichte, die geht nicht jetzt irgendwann los, vielleicht im nächsten Jahr oder in 10 Jahren. Die hat angefangen mit der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Seit da ist Endzeit, seit da rollt sich das ab, was das Lamm hier in Gang setzt. Also ein Lamm ist würdig und mächtig. Ein Löwe wäre doch viel passender gewesen. Ein Löwe symbolisiert Macht, Überlegenheit, Herrschaft, der König der Tiere. Aber ein kleines, wehrloses Schaf? Überlegen Sie mal, was die Machthaber dieser Welt sich für Tiere ausgesucht haben, um ihre Macht zu symbolisieren. Da ist eben der Löwe, der britische Löwe, der englische Löwe, oder da ist der russische Bär, oder da ist der Stier von Uri, oder da ist der deutsche Adler. Alles Tiere, die Macht verkörpern. Und auf Gottes Thron sitzt ein Lamm. Mit einem Lamm verbinden wir Eigenschaften wie Schwachheit, Hilflosigkeit. Das passt doch nicht zu einem Machthaber. Und es kommt noch schlimmer. Es geht hier gar nicht primär um die Eigenschaften, die wir mit einem Lamm verbinden. Es geht darum, was mit diesem Lamm passiert ist. Es ist ein Opferlamm. Johannes sagt hier, es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Johannes sah also diese Halswunde von dem Schächtschnitt oder zumindest doch die blutrote Narbe, die davon übrig geblieben ist. Das Lamm ist nicht einfach ein niedliches Schäfchen, es ist ein Tier, dem man ansieht, dass es getötet worden war. Und damit ist klar, das Lamm ist ein Bild für Jesus. Und zwar für Jesus, den Gekreuzigten. Die Wunde zeigt, dass dieses Tier, dass Jesus nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Er wurde umgebracht. Und dass es ein Lamm ist, das weist darauf hin, dass Jesus nicht an eigener Schuld starb, sondern stellvertretend, wie die Opferlämmer im Alten Testament. Johannes der Täufer hatte das angekündigt, als er das erste Mal Jesus sah, da hat er gerufen, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes 1,29. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Wenn man Lamm hört, dann verbindet man damit gewaltsamen Tod und man verbindet damit Stellvertretung. Das wird symbolisiert. Und deswegen weist das auf Jesus hin, den Gekreuzigten. Der Gekreuzigte auf dem Thron Gottes. Wissen Sie, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir einfach nicht mehr überrascht sind. Wir haben uns daran gewöhnt, dass statt des Löwen das Lamm aufkreuzt. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass der Gekreuzigte in den Himmel gegangen ist und regiert. Aber wenn wir begreifen wollen, wie absurd, wie ungeheuerlich das damals gewirkt haben muss, dann müssen wir versuchen, das Kreuz nochmal so zu sehen, wie es ursprünglich gesehen wurde. Das ist uns leider fast nicht mehr möglich. Unsere säkulare Welt und erst recht unsere nachchristliche säkulare Welt, die kennt das Kreuz als Schmuckstück. Edles Holz, Gold und Silber und Messing, blank poliert, macht sich gut. Und wir als Evangelikale, wir verklären das Kreuz geradezu. Wir besingen es in den höchsten Tönen. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Oder wir romantisieren es. Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz. Das sind schöne Lieder, ich habe nichts dagegen, ich singe die gern, aber in den Liedern ist die Botschaft vom Kreuz eine wundervolle Botschaft. Wir verbinden damit unser ganzes Glück im Diesseits und im Jenseits. Und irgendwie stimmt das alles ja, aber wir vergessen darüber, dass diese Botschaft vom Kreuz auf die ersten Hörer komplett anders gewirkt haben muss. Es war in gewissem Sinn die abstoßendste Botschaft, die sich denken lässt. Paulus schreibt mal im ersten Korintherbrief, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und jetzt kommt's, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Nicht? Für uns als Christen ist das Kreuz zum Symbol geworden. Die Realität kennen wir nicht mehr. Für die Menschen im Römischen Reich war das Kreuz kein Symbol, es war Realität, eine Wirklichkeit, die sie täglich vor Augen hatten, eine entsetzliche Wirklichkeit. Origenes nennt den Kreuzestod die Mors Turpissima Crucis, die allerschändlichste, die allerscheußlichste Todesart. Unsäglich grausam, vor allem nach vorangegangener Geißelung, unsäglich schmachvoll, nackt und wehrlos, den Blicken aller ausgesetzt, unsäglich erniedrigend, nur Kriminelle wurden so exekutiert, Mörder, Hochverräter, Wegelagerer und andere Schwerverbrecher, nur Ausländer und Angehörige der niederen Klassen, kein römischer Bürger, das Kreuz war die typische Bestrafung der Sklaven. In Philipper 2 schreibt Paulus von Jesus, er war gehorsam, bis zum Tod, oder wie wir es übersetzt haben, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Die letzten drei Wörter, wie ein Verbrecher, die stehen so nicht im Griechischen. Die haben wir dazugefügt. Aber eigentlich haben wir damit nichts hinzugefügt. Wir haben nur etwas sichtbar gemacht, was für die damaligen ersten Leser völlig klar war und was im Lauf der Zeit in unserem Bewusstsein verloren gegangen ist. Das Kreuz ist für uns was Herrliches. Aber damals verband man das Kreuz mit Verbrechern, mit Sklaven, mit Ausgestoßenen, mit Mördern. Und indem wir sagen, wie ein Verbrecher, machen wir aus dem Symbol wieder Realität. Wer am Kreuz starb, starb den Verbrechertod. Das alles war so furchterregend und so entwürdigend, dass Cicero sagte, ein römischer Bürger solle das Wort Kreuz nicht einmal in den Mund nehmen. In der antiken Literatur wird deshalb auch nur ganz selten eine Kreuzigung erwähnt, obwohl doch die Leute zu Hunderten und Tausenden an die Kreuze geschlagen wurden. Es wird ganz spärlich darüber berichtet. Wer etwas auf sich hielt, der sprach nicht davon. Das war zu grausam, das war zu abseitig, zu jenseits der Gesellschaft, in der man leben wollte. Die vier Evangelien geben uns mit Abstand die ausführlichsten antiken Berichte von einer Kreuzigung. Und jetzt kommen die Boten von Jesus und fordern die Menschen auf, einem gekreuzigten Messias ihr Vertrauen zu schenken. Nicht? Wir Christen wissen ja inzwischen, was dort am Kreuz geschah. Das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt wegträgt. Aber wer das noch nicht wusste und noch nicht glaubte, der sah etwas ganz anderes am Kreuz. Der sah blutiges, geschundenes Fleisch. Der hörte Schmerzensschreie. Der dachte an Mord und Raub und Desertion und an eine gerechte Strafe. Und er empfand nichts als Abscheu und Verachtung gegenüber dem Verurteilten. Der soll Gottes Sohn sein. So einer beansprucht die Herrschaft über die Welt und über mein Herz. Das ist ja lächerlich. Das ist ja empörend. Das ist ja lästerlich. Es ist kein Wunder, dass schon im ersten Jahrhundert christliche Sekten aufkamen, die das Kreuz aus der Erlösungsbotschaft ausblenden wollten. Jesus habe nur einen Scheinleib gehabt, als er am Kreuz hing. Oder jemand anders sei an seiner Stelle gestorben. Man tat alles, um die Erlösung von Jesus dadurch salonfähig zu machen, gesellschaftsfähig. Wenn wir noch mal wissen wollen, wie das Kreuz auf die ersten Hörer gewirkt hat, die Kreuzesbotschaft, dann brauchen wir uns nur heutzutage die Reaktionen in der islamischen Welt anzusehen. Wir Christen finden das manchmal vielleicht empörend, wie Muslime vom Kreuz denken. Aber eigentlich denken die ganz normal. Es ist die natürliche Reaktion des natürlichen Menschen, des unerlösten Menschen. Es gibt für einen Muslim nichts Verachtenswerteres als das Kreuz. Ein Gott, der seine Muskeln spielen lässt, der seine Armeen losschickt und seine Gegner kurz und klein schlägt, das macht ihnen Eindruck. Das ist ein Siegertyp. Aber ein Gott, der sich festnehmen lässt, auspeitschen lässt, ans Kreuz nageln lässt, Jesus ist der Verlierertyp schlechthin. Bis Golgatha war er der große Prophet. Das anerkennt auch der Islam. Aber dann hat er den Machtkampf verloren. Das Kreuz hat seine Niederlage besiegelt. Und irgendwie setzt genau da das Evangelium vom gekreuzigten Messias ein. Ganz bewusst, dieser Gott ist so völlig anders als alles, was wir uns ausdenken. Dieser Gott stellt alles auf den Kopf. Dieser Gott bürstet alles gegen den Strich. Er läuft allen unseren Erwartungen zuwider. Er durchkreuzt alle unsere Vorstellungen. Ein Gott, der seine Macht nicht dadurch beweist, dass er seine Feinde hinrichtet, sondern dass er für seine Feinde stirbt. Ein Gott, der den Sünder nicht bestraft, sondern freispricht, indem er selber die Strafe erträgt. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns das Schlechteste nimmt, was wir haben, unsere Schuld, und dass er uns das Beste gibt, was er uns geben kann, sein eigenes Leben. Auf diese Idee muss man erst mal kommen. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Das Kreuz ist, meine ich, zu Recht das Symbol der Christenheit geworden. Im Kreuz konzentriert sich der ganze Plan Gottes, das ganze Erlösungswerk. Das Kreuz ist der Tiefpunkt in Jesu Karriere und es ist zugleich der Wendepunkt und damit irgendwo auch der Höhepunkt. Und für uns ist das Kreuz der große Gleichmacher. Da steht keiner besser vor dem Kreuz, keiner gerechter da als sein Nachbar. Und zugleich ist das Kreuz für uns der große Veränderer. Hier beginnt ein total neues Leben. Deswegen haben wir das Kreuz zu Recht als unser Symbol. Aber das muss man erst mal begreifen und glauben. Was hat Paulus den Korinthern gegenüber gesagt? Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Das haben wir schon gehört. Und jetzt geht's weiter. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ja, und nun sieht also, jetzt kommen wir zu Offenbarung 5 zurück, nun sieht also Johannes das Lamm vor dem Thron Gottes stehen. Er sieht die Wunde von dem tödlichen Schnitt, aber das Lamm ist lebendig. Das Opfertier wurde getötet, aber es blieb nicht tot, es lebt. Jesus ist auferstanden. Sehen Sie, hier an der Stelle kommt Ostern ins Spiel, die Auferstehung, das leere Grab. Das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber das kann man zwischen den Zeilen lesen, das muss man zwischen den Zeilen lesen. Das Lamm ist im Himmel, wo alles lebt, es ist bei Gott, es ist wieder lebendig. Das lebendige Lamm mit der tödlichen Wunde am Hals ist ein wunderbares Bild fürs Kreuz und für die Auferstehung zugleich. Und dieses Bild, das lehrt uns etwas sehr Wesentliches über das Verhältnis von Kreuz und Auferstehung. Die Auferstehung macht das Kreuz nicht rückgängig. Im Gegenteil, die Auferstehung macht das Kreuz rechtskräftig. Die Auferstehung hüllt nicht den Mantel des Schweigens über dieses schreckliche und schmähliche Geschehen, sondern bestätigt, dass es sinnvoll war. Die Auferstehung entschuldigt das Kreuz nicht, sondern rechtfertigt es. Man könnte sagen, durch die Auferstehung wird das Kreuz überhaupt erstmal für alle Welt sichtbar gemacht. Es wird veröffentlicht und verewigt. Durch die Auferstehung wird deutlich, das Kreuz war kein Betriebsunfall, es war keine unvorhergesehene Niederlage, es war keine Widerlegung von Jesus als Gottes Sohn. Im Gegenteil, durch die Auferstehung zeigt sich, dass alles, was dort am Kreuz geschah, genau richtig war. Dass es genau so ablief, wie Gott es wollte. Indem Gott seinen Sohn wieder zum Leben erweckte, hat er gewissermaßen gesagt, du bist genau den richtigen Weg gegangen. Der Weg ans Kreuz, das war nicht gegen meinen Willen, das wollte ich so. Und du hast es gemacht. Du warst gehorsam bis zum Tod. Und dann heißt es ja in Philipper 2, darum hat Gott ihn auch erhöht. Also nicht trotzdem, nicht obwohl er dummerweise am Kreuz gelandet ist und irgendwie seine Macht nicht gebraucht hat, um sich zu wehren. Dann hätte es heißen müssen, trotzdem hat Gott ihn so lieb gehabt, dass er ihn auf... Es heißt, darum hat Gott ihn erhöht, weil er das gemacht hat, weil das dem Willen Gottes entsprach. Darum ist er nun wieder lebendig. Darum steht er nun vor dem Thron Gottes. Übrigens, diese Wunde am Hals des Opferlammes, die ist nicht einfach ein Symbol. Die entspricht den Wundmalen am Körper des auferstandenen Jesus. Und da kann ich mich jetzt auf die Verse beziehen, die Christian ganz zu Anfang schon gelesen hat. Thomas sagte ja zu Jesus, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen legen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Und dann sagt Jesus zu Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also Jesus selber hat dafür gesorgt, dass seine Wundnarben nicht verschwanden. Er hat sich nicht geschämt, dass er am Kreuz hing, mit dieser entsetzlichen, schmachvollen Todesart. Er hat sie ganz bewusst gelassen, diese Narben. Er war stolz auf sie. Sie waren seine Siegesabzeichen. Und jetzt ist Jesus der Mittelpunkt der Welt und ihrer Geschichte. Das geschlachtete Lamm ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Von jetzt an entscheidet sich unser Schicksal, unsere Zukunft an unserer Stellung zu Jesus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen. Wissen Sie noch, wie der Engel fragte, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer ist würdig, die Geschicke der Welt zu lenken, sie zu einem guten Ende zu führen? Achtung, der Engel stellt nicht eine Was-Frage, er stellt eine Wer-Frage. Eine Was-Frage, das wäre, hat jemand gute Ratschläge, wie es mit der Welt weitergehen könnte? Auf die Sachfragen, da könnte man schon die eine oder andere Antwort geben. Was unbeantwortet bleibt, ist die Personalfrage. Wer ist würdig? Kein Mensch ist gut genug. Kein Mensch ist heilig genug. Kein Mensch ist gerecht genug. Das ist es, woran alle Weltverbesserungspläne scheitern. Nicht an guten Ideen, aber an den guten Menschen, die nicht vorhanden sind, um sie umzusetzen. Es gibt nur einen, der würdig ist, das Lamm. Und was sagen nachher die 24 Ältesten in ihrem Gebet? Warum ist das Lamm würdig, das Buch entgegenzunehmen und die Siegel zu öffnen? Weil du dich als Schlachtopfer hast töten lassen. Der Schlüssel für die Würde des Lammes liegt im Kreuz. Das Kreuz ist der Schlüssel zu allem. Das Kreuz deckt die Wurzel aller Übel auf. Es zeigt, wo die Wurzel zu suchen ist, in der Sünde, im menschlichen Herz. Und das Kreuz zeigt auch auf, wo es Rettung gibt, bei dem, der die Strafe für unsere Sünde getragen hat. Das Kreuz ist der Ort, wo Gott Gericht gehalten hat über die Sünde aller Menschen. Er musste Gericht halten. Er konnte nicht einfach sagen, Schwamm drüber, vergessen wir es, machen wir einfach mal wieder beim Punkt Null weiter. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Er konnte nicht das einfach übersehen. Aber das Kreuz ist gleichzeitig auch der Ort, wo Gott allen Menschen seine Liebe erwiesen hat, nämlich indem er die Strafe jemand anders tragen ließ, einen Stellvertreter, das Opferlamm, das er selber ausgesucht hat. Das Kreuz ist Gericht und Rettung gleichzeitig. Und deswegen liefert das Kreuz den Schlüssel für eine echte, umfassende Weltverbesserung. Ich müsste eigentlich genauer sagen, Welterneuerung. Deshalb ist eben das Lamm genau die richtige, genau die einzige Person, um die Siegel der Buchrolle aufzubrechen. Das gekreuzigte Lamm. Im Kreuz liegt der Schlüssel für alles, was jetzt noch kommt. Und jetzt streife ich das nur noch ganz kurz, nur damit Sie eine Idee kriegen, wie das dann weitergeht. Nicht weniger als 27 Mal wird in der Offenbarung, in der Folge von Jesus als dem Lamm gesprochen. 27 Mal. Das ganze Buch dreht sich um den Gekreuzigten. Die ganze Weltgeschichte, von der das Buch handelt, dreht sich um den Gekreuzigten. Ganz am Anfang wird Jesus als der Löwe von Juda eingeführt, vorgestellt. Aber dann wird dieses Symbol sozusagen überblendet von dem anderen, dem Opferlamm. Sehen Sie es, wenn Sie nach unten gucken, ist nicht mehr nur der Löwe auf dem Bild. Jesus ist stark und mächtig wie ein Löwe. Das ist nicht aufgehoben, der Löwe von Juda. Aber woher bezieht dieser Löwe seine Kraft? Daraus, dass er das Opferlamm wurde. Weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Was für eine Zeitform verwendet der Engel? Nicht einer wird den Sieg erringen, einer hat den Sieg errungen. Wo hat er denn gesiegt? Wann hat der Löwe gesiegt? Am Kreuz, dort, als er das Lamm war, da hat er die Schlacht gewonnen. Am Kreuz hat Jesus den Plan des Teufels durchkreuzt. Am Kreuz hat er den Schuldschein, mit dem der Teufel uns sozusagen am Haken hatte, hat er durchgekreuzt. Das ist einfach unglaublich, dass genau dort, wo alle Welt dachte, jetzt ist es mit Jesus fertig, dass genau da die Schlacht gewonnen wurde. Ich muss, was haben wir hier? Ah ja. Okay, ich muss, wenn ich ans Kreuz denke, immer an ein Schachspiel denken. Ich weiß, der Vergleich passt eigentlich überhaupt nicht. Man kann das Kreuz mit nichts vergleichen. Und ein Schachspiel ist ein Spiel. Aber hier ging es um blutige Wirklichkeit, um Leben und Tod. Aber trotzdem, es zeigt eine kleine Sache. Und zwar muss ich an eine ganz spezielle Schachpartie denken, die immer grüne Partie. Ich weiß nicht, ob jemand ein Schachfan unter euch ist. Die wurde gespielt im 19. Jahrhundert in Berlin zwischen einem Herrn Andersen und einem Herrn Dufresne. Und dieser Herr Dufresne, der die schwarzen Figuren hatte, der war bei seinem 19. Zug so weit, dass er nur noch einen Zug machen musste und dann hätte er seinem Gegner, den Andersen, schachmatt gesetzt. Einen einzigen Zug noch. Wenn es im Schach mal so weit ist, dann hat der Gegner keine einzige Chance mehr, es sei denn, er kann seinerseits den anderen Schach setzen und immer wieder Schach, so lange, bis er selber schachmatt sagen kann. Sonst ist aus. Wenn er auch nur einen Zug nicht Schach sagt, dann hat der andere gewonnen. Und genau das ist in dieser Partie passiert. Deswegen heißt sie die Immergrüne, deswegen ist sie so berühmt geworden. Der Andersen bietet nun nach dem 19. Zug von Dufresne einen Zug nach dem anderen, bei dem er Schach sagt, bis Dufresne matt ist. Er hat keine einzige Gelegenheit mehr bekommen, diesen einen Zug auszuführen, der ihn zum Sieger gemacht hätte. Da kämpft, das ist bei jeder Schachpartie so, ein schlauer Kopf gegen einen anderen schlauen Kopf. Der Teufel ist ein schlauer Kopf gewesen. Der denkt, jetzt habe ich ihn. Ein Zug noch, dann ist der ganze Heilsplan im Eimer. Ein Zug noch. Aber Jesus spielt mit und Jesus ist schlauer. Und Jesus benutzt genau dasselbe Schachbrett, genau dieselben Figuren. Beim Schach spielt man nicht nur mit den eigenen. Die anderen werden ja genauso mit eingebaut in die Pläne, die man hat, um den Gegner matt zu setzen. Und Jesus spielt mit und genau dort, wo der Teufel denkt, jetzt habe ich ihn, genau da gewinnt der Gegner, da gewinnt Gott. In 1. Korintherbrief, da sagt Paulus einmal Folgendes: Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Das ist das Schachspiel. Da war noch ein Schlauerer am Brett: Gott. Wie gesagt, der Vergleich hinkt gewaltig. Aber eben, es hilft mir zu verstehen, wieso auf demselben Brett, in derselben Welt, in derselben Situation scheinbar der Teufel gewinnt, indem er Jesus tötet, und in Wirklichkeit Gott gewinnt, indem Jesus die Schuld für uns trägt und nachher wieder aufersteht. Und jetzt gucken wir nur noch ganz schnell ein paar Stellen an, wo vom Lamm die Rede ist, nur dass Sie eine Idee kriegen. An einer Stelle wird Folgendes gesagt, wie die Christen mit dem Teufel fertig werden, der sie Tag und Nacht vor Gott anklagt. Sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Offenbarung 12, Vers 11. Auch hier wieder Vergangenheitsform. Sie haben über ihn triumphiert. Und warum? Nicht, weil sie so stark sind, weil ihr Glaube so groß ist, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Also auch hier wieder, der Schlüssel liegt im Kreuz. Der Sieg, der liegt nicht vor uns, der liegt hinter uns. Wir müssen nicht einen neuen Sieg erringen, wir müssen nicht neue Schlachten schlagen, sondern wir müssen, wenn wir in Spannung stehen, wenn wir kämpfen, müssen wir zurückverweisen auf den Sieg, den Jesus gewonnen hat, und uns darauf berufen. Unser Glaube, heißt es im 1. Johannesbrief, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht überwinden wird, weil wir auf das vertrauen, was Jesus schon getan hat. Es geht immer wenn das Wort Lamm auftaucht in der Offenbarung, denken Sie ans Kreuz. Dort ist der Schlüssel fürs Ganze. Und dann ist in Offenbarung 6, Vers 16 zum Beispiel vom Zorn des Lammes die Rede. Der Zorn des Lammes, das klingt beinahe paradox. Ein sanftes Lamm, das zornig wird. Aber dieses Lamm ist gar nicht immer so sanft und barmherzig und lieb. Nun geht es bei diesem Zorn nicht um emotionale Überreaktionen oder einen unmotivierten Wutausbruch. Darum geht es bei Gott nicht. Aber es geht darum, dass Gott zu Recht zornig ist auf Handlungen, die sich gegen ihn richten. Zorn heißt so viel wie Gericht. Jesus, der Retter, ist zugleich der Richter. Und das ist er gerade als Lamm, als der Gekreuzigte. Das Opferlamm ist nicht nur der Retter, es ist auch der Richter. Denn Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Und wer ihn verwirft, der verwirft das Leben. Wer das Kreuz ablehnt, der lehnt die Vergebung seiner Schuld ab. Der bleibt ja in der Gottesferne. Jesus ist der Einzige, der das Recht hat, über uns zu urteilen und zu entscheiden, wo wir hinkommen. Am Gekreuzigten, am Lamm Gottes, entscheidet sich unser Schicksal. Und dann in Offenbarung 13 und Kapitel 21 nochmal ist vom Lebensbuch des Lammes die Rede. Zutritt zur neuen Welt Gottes, zum Himmel sozusagen, haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Auch hier wieder, ob wir in den Himmel kommen, entscheidet sich an unserer Stellung zum Lamm, also zum Gekreuzigten. Es entscheidet sich daran, ob wir dem Gerichtsurteil vom Kreuz zustimmen und ob wir das Rettungsangebot akzeptieren. Und dann die Braut des Lammes in Offenbarung 21 und die Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19. Wer gehört zu dieser Braut? Die, die zum Lamm gehören. Also die, die im Gekreuzigten ihren Retter sehen. Wer darf an der Hochzeitsfeier teilnehmen? Der Hochzeitsfeier des Lammes, die, die zum Lamm gehören. Dann gibt es noch eine Stelle, die mag ich ganz besonders. In Kapitel 7 sieht Johannes eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie waren in weiße Gewänder gehüllt, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und dann kommt eine Erklärung in Vers 14. Die Gewänder dieser Menschen sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist auch wieder so eine überraschende Aussage. Wir haben uns daran gewöhnt, aber eigentlich ist das total paradox. Die Kleider sollen weiß geworden sein, weil sie im Blut des Lammes gewaschen wurden. Reinigt man Kleider, indem man sie in Blut legt? Blut macht hässliche rote Flecken. Die kriegt man nachher kaum noch aus dem Stoff raus. Wie um alles in der Welt sollen schmutzige Kleider mit Hilfe von Blut schneeweiß werden? Das ist ganz bewusst so formuliert. Da haben wir wieder einen Hinweis auf, ja, darauf, wie ärgerlich die Botschaft vom Kreuz ist, wie unbegreiflich. Kein Mensch käme je auf die Idee, seine Kleider mit Blut weiß zu waschen. Kein Mensch käme je auf die Idee, dass jemand, der den Verbrechertod starb, unser Retter werden könnte. Und doch ist es so. Das, was allen unseren Vorstellungen und all unserer Erfahrung widerspricht, das ist Wirklichkeit geworden am Kreuz. Und dann steht da noch ein paar Verse weiter, im gleichen Kapitel, das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Ist auch wieder so paradox, wir merken es nur meistens gar nicht mehr. Das Lamm wird ihr Hirte sein, das Schaf wird zum Hirten, geht ja eigentlich gar nicht. Das Lamm ist gleichzeitig unser Hirte. Jesus war ja der gute Hirte, der sein Leben für uns hergegeben hat, am Kreuz, als Opferlamm. Der Hirte war zum Lamm geworden und jetzt wird das Lamm wieder zum Hirten. Es kann eben niemand besser für uns sorgen als der, dem unser Wohlergehen wichtiger war als unser eigenes Leben. So, und noch jetzt zum Schluss noch ein allerletzter Vers. Und das ist vielleicht der verrückteste Vers in der ganzen Offenbarung. Der unglaublichste, der unerwartetste. Vielleicht war das für jüdische Leser und Hörer in gewissem Sinn nicht nur noch überraschender, sondern fast noch schlimmer, als was vom Gekreuzigten gesagt wurde. Einen Tempel, also Johannes beschreibt in aller Ausführlichkeit das neue Jerusalem, seine Mauern, seine Gassen, Strom fließt dadurch, den Thron Gottes in der Stadt, alles, alles. Und dann heißt es, einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Das war für jüdische Hörer schockierend. Kein Tempel in Jerusalem? Kein Ort mehr, wo man Gott begegnen kann? Wo man Opfer bringen kann? Das wichtigste Gebäude von Jerusalem verschwunden? Für Juden war der Tempel das Ein und Alles, nicht das Gesetz des Mose. Der Tempel, das war ihre ganze Sehnsucht. Dort wollten sie hin, dort konnten sie Gott begegnen, wo die Bundeslade war. Das war der Offenbarungsort. Als der Tempel zerstört war und die Juden sozusagen verwaist waren, alleingelassen, da kam die Tora ins Zentrum, die Synagogen. Aber man wartet immer darauf, dass der Tempel wieder errichtet wird. Man wartet darauf, dass in Jerusalem der Tempel wieder ersteht. Und Johannes sagt, im neuen Jerusalem sah ich keinen Tempel. Da, wo das Herzstück sein müsste, was ist da? Auf den ersten Blick eine Leerstelle, aber jetzt müssen wir genau hinhören. Wir müssen genau lesen, da ist ein Tempel. Nur ist dieser Tempel kein Gebäude mehr, er ist eine Person. Gott selbst ist ihr Tempel, das Lamm ist ihr Tempel. Das Gebäude ist nicht mehr nötig. Gott selbst wohnt unter seinem Volk. Da muss nicht mehr ein abgegrenzter Bezirk sein, wo nur ein Priester rein darf und dann Botschaften vermitteln darf. Jede Trennung ist aufgehoben, weil es nichts Unheiliges mehr gibt. Es gibt keine Sünde mehr und darum auch keinen Grund mehr für einen Tempel, der gleichzeitig abschirmt und offenbart. Jede Trennung ist aufgehoben. Das Lamm ist der Tempel. Das Lamm ist die Sonne. Klarer kann man nicht mehr sagen, wie zentral das Kreuz in Gottes Plan dasteht. Ich erinnere Sie an den Vers aus dem 1. Korintherbrief. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das wird in alle Ewigkeit so bleiben. Jesus ist unser Ein und Alles. Das Kreuz ist unser Markenzeichen. Das Lamm ist unser Retter. Also das war sie nun, die Geschichte vom Löwen von Juda, der als Lamm auftritt, als geschlachtetes Lamm, als siegreiches Lamm. Es steht hier Englisch, vielleicht können Sie es lesen, der Löwe von Juda, das Lamm Gottes, Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Wir wollen noch beten zusammen. Lieber Herr Jesus, wir feiern an Ostern beides, dass du ans Kreuz gingst und dass du das Grab wieder verlassen hast. Beides zusammen macht dich zu unserem Retter. Wir sind so froh, dass du die Schmerzen und die Schmach und all das andere vom Kreuz getragen hast an unserer Stelle. Und wir sind so froh, dass der Tod nicht das Letzte war, dass nicht der Gegner dieses böse Spiel gewonnen hat, sondern du. Danke für die Macht Gottes, die dich aus dem Grab geholt hat, die dich auferstehen ließ und die damit alles, was am Kreuz geschah, für rechtskräftig erklärt und für gültig und so, dass wir uns darauf berufen können. Es ist nicht etwas, was mit dem Tod unterging, sondern etwas, was jetzt erst richtig für uns seine Wirkung zeigt, worauf wir vertrauen können, worauf wir unser Leben bauen können. Und das möchten wir auch. Wir möchten einmal zu denen gehören, die in dieser unzählbaren Schar von Menschen vor deinem Thron stehen und in diese Jubellieder mit einstimmen. Die Jubellieder zur Ehre Gottes und zur Ehre des Lammes. Amen. Thank you.